Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Braucht die Vielfalt der privaten Angebote nur Staatsfernsehen und Staatspresse im Netz? Das wäre doch eher etwas nach dem Geschmack von Nordkorea.
Sie erinnern sich, lieber Beitragshahnen und Zahler.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Nee, das will ich jetzt noch nicht. Das machen wir ja erst zum Schluss. Aber eben hörten wir Dr. Matthias Döpfner. Er ist BDZV-Präsident, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG. Und das war ein Ausschnitt aus dem Jahre 2017, hier schon auch mehrfach im Medienmagazin gelaufen. Das war das Jahr 2017, als der Mitteldeutsche Rundfunk den ARD-Vorsitz hatte und eine Studie über Sprache, Framing, Kommunikation in Auftrag gab. Fast zwei Jahre später entdecken Tagesspiegel und Welt dieses interne Papier fast zeitgleich und besprechen es, lösen damit eine Empörungs- und Skandalisierungswelle aus und eine Leaking-Aktion von netzpolitik.org, in der das Framing-Manual der Linguistin Dr. Elisabeth Wehling entgegen urheberrechtlicher Vorbehalte der ARD online gestellt wurde. Derjenige, der den ersten Stein am 11. Februar 2019 um 10 Uhr und 24 in Form eines Kommentars in das Medien-Haifischbecken warf, ist live zu Gast bei mir jetzt im Studio. Joachim Huber, Medienjournalist beim Tagesspiegel, seit über 30 Jahren im Beruf. Herr Huber, haben Sie vorher gewusst, geahnt, gehofft oder vielleicht auch im Prinzip die Initiative deswegen auch ergriffen, damit die Diskussion, die damit ausgelöst wurde, so lief, wie sie lief?
Ja, erstmal guten Abend, Herr Wagner. Man kann das nicht vorhersehen, was man damit anrichtet, wenn man tatsächlich einen solchen Text schreibt. Ich hatte ja das Glück, dass zunächst mein Chefredakteur Lorenz Maral darüber im Checkpoint berichtet hatte. Danach habe ich das Papier erstmal studiert, die 90 Seiten, und darüber geschrieben. Ich war, sagen wir mal, doch verblüfft. Sie haben ja zu Recht betont, ich bin seit 30 Jahren sozusagen im Geschäft. Und dann kommt da noch sowas daher wie dieses Papier, mit dem man absolut nicht rechnen kann, weil das Papier, sagen wir mal, eine Güte hat, eine Qualität hat, die einen nur verwundern kann. Die Güte und Qualität besteht nämlich darin, dass sich die ARD, also was die Kommunikation über die ARD von der ARD angeht, sich sozusagen kleiner macht, als die ARD groß ist.
Dazu gleich mehr. Vorher rufe ich unseren Außenreporter Dani Buß in München. Grüß Gott, der den Vorsitz hat der ARD, also nicht Dani Buß, sondern die Anstalt in München, nämlich der Bayerische Rundfunk. Dani, du hast die ganze Woche fast nichts anderes gemacht, als das Manual gelesen, dann recherchiert, Interviewanfragen verschickt, für Landesrundfunkanstalten berichtet. Kurze Frage an dich, hat das Gutachten deiner Einschätzung nach so viel Aufmerksamkeit verdient?
Naja, Aufmerksamkeit finde ich schon, weil das Papier zeigt, dass sich, und man möchte fast sagen, auch irgendwie endlich die ARD damit beschäftigt, wie sie in dieser aufgeheizten medienpolitischen Stimmung durchdringt. Das Papier ist auf dem Markt, also danke Joachim Huber sozusagen, also aus medienjournalistischer Perspektive, wahrscheinlich nicht aus Perspektive der ARD. Das Papier ist relevant und interessant. Die ganz großen Schlagzeilen und Vorwürfe, Umerziehung, semantische Gehirnwäsche waren aber sicher, kann man schon sagen, überzogen.
So oder so, das Thema ist massiv in der Öffentlichkeit und damit ein Fall auch für uns in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 23. Februar 2019. Und das ist natürlich wie gewohnt auch vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin vom 23. Februar 2019. Dani Buß in München, ganz kurze Basics vielleicht, damit auch die reinkommen, die jetzt die Woche über oder die 10 Tage das nicht verfolgt haben. Was ist Framing? Wer ist die Autorin des Gutachtens?
Also bei Framing geht es ja letztlich darum, Bilder im Kopf zu erzeugen, einen Deutungsrahmen, um Framing auch mal zu übersetzen. Wer Framing anwendet, will letztlich in einer Debatte überzeugen und vor allem Dritte für seine Sicht der Dinge gewinnen oder die Deutungsrahmen, die andere gesetzt haben, mit dem eigenen ersetzen. Dafür gibt es Profis wie Elisabeth Wehling, eine Linguistin, also Sprachwissenschaftlerin, die sich mit politischem Framing beschäftigt, etwa von Rechtspopulisten. Und die Kollegen vom NDR-Medienmagazin den ZAP hatten sie genau dazu, also Sprache im Rechtspopulismus, interviewt. Dabei hat sie anhand des Themas Flüchtlinge erklärt, wie sich Bedrohungsbilder in den Köpfen festsetzen.
Es ist wie ein Abprallmechanismus im Gehirn, das kann man nachmessen im Labor wunderbar. Wenn der Frame so gestärkt ist über eine ständige Debatte, die immer sagt Bedrohung, Bedrohung, Bedrohung. Und der ist aktiv in meinem Kopf, dieser Frame. Und jetzt gibt mir jemand einen Fakt, der dem widerspricht und sagt, hey, da ist gar nicht so viel Bedrohung. Dann kommt dieser Fakt gar nicht in mein Gehirn verlässlich hinein. Er wird nicht wahrgenommen. Und das ist das Schwierige daran. Deswegen können Sie auch viele Menschen, wenn sie über Jahre einer Debatte ausgesetzt sind, die Migration und Flucht primär als Bedrohung begreifbar macht, können Sie mit Fakten nicht mehr erreichen. Gar nicht, weil der Mensch das nicht will, sondern weil es ein Stück weit ein Automatismus im Gehirn ist, dass die Fakten abprallen, wenn die Frames zu stark sind.
Und die ARD hat dann vor 2 Jahren, wir haben die Ausschnitte vorhin gehört, Jörg, von Matthias Döpfner, Stichwort Staatsfunk, dasselbe Problem erkannt in einer Sache, dass Kritiker immer wieder davon gesprochen haben, von Staatsfunk und anderen Begriffen, Zwangsbeitrag, Zwangsgebühr etc. Die ARD hat Wehling dann gebucht für Workshops, in denen Mitarbeiter und mehrere Teilnehmer erzählen das auch so, über Framing im Allgemeinen geschult, also in Sachen Sprache sensibilisiert wurden. Da ging es dann auch etwa darum, wie Donald Trump kommuniziert und wie Journalisten damit umgehen können. Dazu gab es dann aber eben auch das nun berühmt gewordene Handbuch, in dem es wiederum vor allem um die ARD selbst geht. Und Wehling steht nun durch Berichte von Bild, aber auch beispielsweise des Tagesspiegels in der Kritik. Sie operiert auch im Kontakt mit der ARD, mit dem Berkeley International Framing Institute und einer E-Mail-Adresse der Berkeley University, die sie hat, weil sie in Berkeley ja tatsächlich promoviert hat bei einem sehr angesehenen Linguisten. Das Institut ist aber gar nicht an die Uni angeschlossen. Da hat sie vielleicht so sehr, sagen wir mal, ihre Selbstständigkeit als Beraterin ja auch geframed.
Ja, aber sie lehrt da weiterhin noch. Insofern ist es, glaube ich, legitim. Aber es verwirrt natürlich, weil Berkeley und Berkeley, ihr Institut ist wohl in Hamburg, aber es finden sie auch Einträge in Berlin. Tagesspiegeljournalist Joachim Huber, verantwortlich für das Medienressort im Studio. Helfen Sie uns bei der Rekonstruktion der zeitlichen Abläufe und Motive. Wann haben Sie zum ersten Mal von dem internen Manual erfahren? Und natürlich interessiert uns auch, wie.
Also ich glaube, ich habe am 11. Februar darüber geschrieben, genau. Veröffentlicht. Dann habe ich am 10. geschrieben, da habe ich es auch bekommen. Bei den Quellen ist es so, man hat manchmal Glück, dass jemand an einen denkt. Und in diesem Falle wurde an den Tagesspiegel an mich gedacht. Und ich bin dieser Quelle überaus dankbar.
Die Sie nicht nennen wollen?
Nein.
Aber der 11. Februar ist sozusagen Zufall, weil 2 Jahre sind ja fast vergangen, seitdem die Beauftragung erfolgte.
Also ich habe die Quelle gefragt, was hat sie motiviert, uns dieses Papier zur Verfügung zu stellen. Und da war es einfach so, mit dem Papier ist ja nicht so gleich jeder in der ARD in Berührung gekommen, aber dieser oder diese schon. Und es war eine gewisse Empörung nach dem Motto, das müsst ihr mal lesen, das müsst ihr mal euch vor Augen führen, darüber schreiben, damit ihr auch wisst, warum künftig vielleicht in der ARD so oder so mit euch kommuniziert wird.
Was war letzten Endes Ihr journalistisches Motiv, die Empörung nach draußen zu tragen?
Nein, das Papier hat ja in sich, sagen wir mal, schon eine Empörung. Es ist ja selber eine Empörung. Und ich wollte einfach zeigen, wie die ARD versucht, wieder in die Offensive zu kommen, indem sie nämlich, und da rede ich jetzt über das Papier, nach dem Motto verfährt, ein starkes Feindbild schafft ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Ich finde, dass wir einen kommunikativen Apparat wie die ARD natürlich ein wirkliches Armutszeugnis, dass man sozusagen sich insofern verbessert, dass man sagt, wir sind nicht die Guten, wir sind die Besseren, wir sind die Besten und der Rest ist leider nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut.
Das sagt zumindest Frau Wehling, erstmal nicht die ARD. Hören wir doch mal die ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Pfarb. Ich habe mit ihr am gestrigen Freitagnachmittag ein Interview führen können. Sie ist auch zuständig als Generalsekretärin für Public Value in der Kommunikation. Und ich fragte Sie praktisch, wie es 2017 losging.
2017 hatten wir uns auch aufgrund des an die Länder abzugebenden Berichts damit befasst, welche Versprechen an die Gesellschaft wollen wir in dem digitalen Zeitalter geben, was macht uns aus. Und in dem Kontext haben wir dann auch die Kognitionswissenschaftlerin Dr. Elisabeth Wehling, Sie haben sie gerade erwähnt, beauftragt, uns die Erkenntnisse aus der Hirnforschung und Linguistik zu vermitteln, wie man mit Sprache umgeht. Und daraus ist dann dieses sogenannte Framing Manual entstanden, welches aber ein Baustein von vielen ist, um sich damit zu befassen, wie sprechen wir uns über uns selbst, aber wie sprechen auch Dritte über uns selbst und welche Botschaften werden dadurch impliziert.
War das zeitgleich mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, dass Sie als ARD-Generalsekretärin sozusagen auch Workshops angeboten haben?
Das hat sich eigentlich dann entwickelt. Es ist eher so, dass wir über die Zusammenarbeit mit Elisabeth Wehling gemerkt haben, dass das wirklich ein ganz grundlegend wichtiges Thema ist. Gerade in Zeiten wie heute, in denen so Begriffe wie Fake News oder Alternative Facts in den Sprachgebrauch gekommen sind. Und wir erleben, dass Sprache sehr häufig eingesetzt wird, um politische Botschaften emotional zu verpacken und gleich einen ganzen Bedeutungsrahmen mit so liefern. Und wir kennen solche Begriffe wie Asyltourismus, Abschiebeindustrie. Und insofern ist es sehr wichtig, es wäre auch meines Erachtens fahrlässig, als eine Institution, die sich tagtäglich mit Sprache befasst, sich nicht damit auseinanderzusetzen, wie wird Sprache benutzt und wie können wir aber vielleicht auch selber sprachlich deutlicher, besser unseren Wert vermitteln. Und ein simples Beispiel war jetzt ja auch öfter im Gespräch, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist korrekt, juristisch korrekt, das ist der technisch-juristische Begriff, aber transportiert gar nichts. Er sagt nichts aus dazu, weshalb wir da sind, wofür wir da sind. Und da ist eben für mich wirklich freier gemeinsamer Rundfunk oder auch Gemeinwohlmedien passen für mich viel besser, weil sie einen Aufschluss geben über unseren Auftrag, über unseren Sinn und Zweck. Und frei hat ganz viele verschiedene Komponenten. Wir sind frei zugänglich, wir sind für alle da, wir sind unabhängig dank der Finanzierung über die Bürgerinnen und Bürger. Also da ist vieles mit drin, was das besser transportiert als einfach nur die Rechtsformbezeichnung öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Was war das genaue Ziel dieser Workshops? Gab es einen Abschluss für die Teilnehmer? Haben die Aufgabe bekommen, diese Informationen weiterzutragen in wiederum eigenen Schulungen bis hin dann zu den Moderatoren? Oder was war das Ziel?
Ein letztendlich völlig offenes. Also das Ziel ist zu sensibilisieren, aufmerksam zu machen dafür, wie mit Sprache umgegangen wird. Wir haben unglaublich viele Beispiele und das Gute, Trump oder auch die AfD haben, glaube ich, die Sensibilität für Begriffe allgemein gestärkt. Und das ist etwas, was wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben auch noch mehr mitgeben wollen und mit der entsprechenden wissenschaftlichen Expertise aufbereitet. Aber das Ziel ist ein völlig offenes, nämlich miteinander zu diskutieren, aufzuzeigen, was die Hirnforschung dazu sagt und natürlich das zu übertragen, auch am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie reden denn eigentlich andere Dritte über uns und was wird vermittelt über solche Begriffe wie Staatsfunk? Und Zwangsgebühren, da steckt ja was dahinter. Da ist eine ganz klare Botschaft, die damit getriggert werden soll, nämlich eben von oben gesteuert, gelenkt, aufoktroyiert, nicht gewollt von den Bürgern. Und das ist tatsächlich faktisch falsch. Aber über die Begrifflichkeiten, die gewählt werden, wird eben ein ganzes Narrativ mitgeliefert. Und sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, können wir eigentlich dagegen setzen? Was sind die Begriffe, die für uns stimmen? Das ist nicht nur richtig, sondern das ist auch wichtig, das zu tun. Und im Übrigen noch eines, wenn man sich damit befasst, welche Begriffe für die eigene Arbeit passen, dann bedeutet das auch immer, sich mit der eigenen Arbeit auseinanderzusetzen, also die Haltung zu hinterfragen, auch werden wir unserem Anspruch gerecht. Wir haben in unserer Public Value Broschüre, die auch veröffentlicht ist auf hrd.de, haben wir uns 8 Werte gegeben, auf 8 Werte fokussiert, die wir für die Gesellschaft im digitalen Zeitalter verwirklichen wollen. Und die Werte zu benennen, ist das eine. Das andere ist natürlich wichtig, die Fakten, inhaltlichen Belege über das Programm zu liefern. Und das muss immer unser Programm liefern. Und wenn man sich die Broschüre anschaut, dann ist es eben genau auch, man stellt einen Wert dar und dann danach kommt der Beleg. Wie setzen wir das Programm nicht um? Wie finden das die Menschen? Und wenn ich zum Beispiel spreche über Teilhabe, dann ist es nicht nur, dass dadurch, dass wir frei zugänglich sind, das heißt eben keine Paywall, auch für die Menschen, die den Rundfunkbeitrag nicht leisten können, bleiben wir frei zugänglich. Wenn wir das aussagen, Teilhabe garantieren, dann heißt es einerseits Teilhabe wirklich an Information, Unterhaltung, Kultur, Sport etc. Es heißt aber auch, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wirklich alle teilhaben können. Und das bedeutet zum Beispiel dann ganz konkret, dass wir sehr, sehr viel barrierefrei gestalten. Im ersten sind zum Beispiel 98% des gesamten Angebots untertitelt.
Sehr aufmerksam zugehört hatte auch unser Studiogast, das ist Joachim Huber. Ich sage es nochmal, vom Tagesspiegel, Medienjournalist schon seit mehreren Jahrzehnten. Klingt das alles für Sie plausibel, Herr Huber?
Also man sieht ja an den Aussagen oder man hört ja an den Aussagen von Frau Pfab, dass man sich auch äußern kann, ohne dass man das Framing manuell verinnerlicht hat. Am Anfang war Verteidigung und jetzt war eigentlich der gute Versuch und ich glaube auch gelungene Versuch zu sagen, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Kern ausmacht. Ich finde es immer ein bisschen niedlich, dass man das jetzt so bis ins Letzte verteidigt, wie zum Beispiel, wir sagen jetzt nicht mehr öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sondern wir haken uns unter und sagen unser gemeinsamer freier Rundfunk ARD.
Das ist ein Vorschlag, der diskutiert wird, einfach in internen Workshops, so habe ich das verstanden. Also ich habe keine Anweisung, hier öffentlich-rechtlich auszutauschen und sozusagen zu etikettieren. Also ich muss sagen, ich bin seit 1992 für die ARD tätig, habe seitdem zwei Sprachanweisungen bekommen. Die erste war, nicht mehr Fußball-WM nur allein zu sagen in einer Sendung, sondern wenigstens einmal FIFA-WM. Das ist Teil eines Sportrechte-Pakets gewesen. Und die andere Anweisung war eher eine Bitte, noch unter Dagmar Reim, nicht zu sagen Behinderte, sondern Menschen mit Behinderung. Ansonsten ist hier, ich habe gehört, andere Kollegen haben andere Sprachempfehlungen bekommen, zum Beispiel die, was war das damals, war es schon U2 oder Mercedes Arena, doch auch beim vollen Namen zu nennen, weil das auch Teil einer Promotion-Vereinbarung ist. Aber ansonsten, Herr Huber, ich stehe hier da und kenne auch das DDR-System, wie Sie wissen. Ja, und kann man nicht darüber diskutieren, ob die ARD ein Gemeinwohlunternehmen ist oder lieber dann doch so ein bisschen trockenhölzern öffentlich-rechtlich genannt wird?
Ja, also wenn es jetzt, sagen wir mal, dem allgemeinen ARD-Gefühl nur nutzt, wenn man jetzt sagt, unter gemeinsamer freier Rundfunk statt öffentlich-rechtlicher, dann gehören die nur sagen, mal mit Mut voran. Nur muss die ARD, die 1950 gegründet worden ist, sich denn jetzt nochmal, sagen wir mal, begrifflich verschönern und erhöhen? Das hat ja teilweise einen kirchlich-moralischen Charakter, wo man denkt, ja, da darf man gar nicht mehr reden, man ist ja nur vom Tagesspiegel, der andere ist ja von der ARD. Holla, holla, holla. Also ich finde, man kann auf die Professionalität der Beitragszahler, der Hörer und Zuseher durchaus hoffen und sagen und annehmen, die wissen schon mal Bescheid, was die ARD ist. Das muss ihnen jetzt nicht mit neuen und schöneren Begrifflichkeiten eingeblasen werden.
Ah, da bin ich gar nicht so sicher, obwohl ich jetzt hier meine Rolle als Moderator verlasse, aber ich muss immer wieder unterwegs erklären, also, was ist zum Beispiel ARD? Also da kommt dann so allgemeiner Rundfunk Deutschlands oder irgend sowas, dass das eine Arbeitsgemeinschaft von gleichberechtigten Landesrundfunkanstalten, muss man immer wieder erklären. Eigentlich ist ARD kein schöner Begriff für das Unternehmen, wie gesagt, weil nicht selbsterklärend.
Ja, das mag ja so sein, nur ich meine, ARD, manche sagen ja auch, alle reden durcheinander, so hat es auch schon funktioniert. Und immer wieder, sage ich mal, zu sagen, wir sagen jetzt aber einen anderen Begriff, als dass man versucht zu erklären, was die ARD ist, das ist ja etwas ganz anderes, Herr Wagner. Diesen Senderverbund sozusagen in Details und in Großen und Ganzen auseinanderzunehmen und dann wieder zusammenzusetzen, indem man denen mir erklärt, tut man ja das Richtige. Aber ich muss mir da vorneweg doch nicht so einen Vorwahl geben oder einen Filter zu sagen, pass mal auf, wir kommen immer wieder auf selber raus, wir sind die Guten, wir sind die Besseren und wir sind die Besten. Die Leute haben eine Einstellung zur ARD, auch wenn sie nicht alle Details und Begriffe kennen. Sie haben eine und sie akzeptieren sie auch und da muss man wirklich nicht und auch nicht gegenüber den Kritikern oder auch den Wohlmeinenden immer wieder betonen, das blasen wir dir jetzt nochmal ein. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Die Sprache ist dazu da, zu überzeugen und nicht zu überwältigen.
Dani Buß in München, die Frage, die ich mir gestellt habe, es gibt ja über 20.000 feste Mitarbeiter der ARD in der Größenordnung, ja auch freie, wie wir kürzlich gehört haben. Wieso hat die ARD eigentlich keine eigenen Kommunikationsprofis, die mit falschen Begriffen, die in der Öffentlichkeit kursieren, also ich sag mal so wie Staatsfunk und GEZ, professionell umgehen können?
Naja, die ARD hat etliche Mitarbeiter natürlich für die Kommunikation, das wissen wir, weil wir sie immer wieder erleben, die Pressestellen der einzelnen Sender und auch für den jeweiligen Vorsitz, aktuell hier in München beim Bayerischen Rundfunk. Dazu kommt Generalsekretärin Pfab, die bei aktuellen Debatten dafür da ist, sich zu überlegen, wie die ARD sich zumindest gegenüber der Politik verhält, also auch im Sinne eines Lobbyismus für die ARD, der ja auch stattfindet. Also eigentlich ja, es müssten genug Leute für so etwas an Bord sein, aber vielleicht ist es ja in extremeren Situationen und nochmal 2017 war im medienpolitischen Schlagabtausch so eins, aber beispielsweise auch, wenn es darum geht, was die Pegida-Bewegung mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Abkopplung möglicherweise öffentlich-rechtlich hier die Gesellschaft da gemacht hat, vielleicht ist es da ja auch okay, dass sich so ein Apparat mal Verstärkung holt, nehmen wir die VW-Affäre, da dürften auch etliche Berater dabei sein. Der Unterschied ist vielleicht, von privaten Unternehmen wird fast nichts geleakt bei ARD und ZDF. Joachim Huber kann das, glaube ich, aus 30-jähriger Berufserfahrung bestätigen, irgendwie ständig. Deswegen reden wir ja auch darüber. Besonders viel Unterstützung bekommt die ARD nun tatsächlich kaum. Immerhin von Politikberater Johannes Hilje hier auch gegenüber ZAP.
Ich halte es für völlig legitim, dass sich die ARD in Fragen der strategischen Kommunikation beraten lässt. Wir hatten ja in den letzten Jahren ja eine sehr polarisierte Debatte, auch zum Thema öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gab auch massive Angriffe gegenüber der ARD und da halte ich es erstmal für nachvollziehbar, dass sich die ARD beraten lässt, wie sie sich in dieser Debatte positioniert.
Wobei man aber natürlich auch sagen muss, hier erklärt uns am Ende ein Berater, dass es okay ist, Berater zu buchen.
Aber ist Beratung nicht generell legitim, Joachim Huber? Lässt sich der Tagesspiegel auch beraten?
Naja, sagen wir mal, wenn wir besser werden wollen, lassen wir uns natürlich auch beraten. Gegen das Beraten ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Die Frage ist nur, in welcher Weise lasse ich mich beraten und welche Schlüsse ich ziehe ich daraus. Ich behaupte ja gar nicht, dass jetzt künftig Jörg Wagner sozusagen mit dem Frame Manual durch die Gegend rennt und an jeder Hausecke und an jeder anderen Ecke Leute zu überzeugen sucht mit diesen Sprüchen und Slogans, die daraus kommen. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass die ARD, und die Kritik rührt ja aus den Programmleistungen, im Programm zeigt, dass sie, was die Gegner angeht, mit diesen Begriffen nicht konfrontiert werden muss. Staatsfunk ist schlichtweg Unsinn.
Das wollen wir jetzt so stehen lassen. Wir müssen einen ganz kurzen Break machen, denn jetzt machen wir tatsächlich PR. Wir weisen auf eine Radioshow hin von uns.
Nicht, dass Sie denken, wir würden auf Shovis stehen. Aber hier kommt eine Show, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Welcome to the Radio Show. Welcome. Die Spezialshow. Am 30. März im großen Sendesaal des RBB. Mehr Infos auf radio1.de. Mit Live-Musik, Live-Hörspiel, Live-Werbung, Live-Nachrichten und Live-Gästen. Mit Faber, Sophie Passmann, Phil Boriva, Pavel Popowski und vielen anderen.
Willkommen zu der Radioshow.
Und natürlich mit Magnus von Keil, Britta Steffenhagen und dem Mini-Beat Club. Come on. Radio 1 Radio Show, die Spezialshow. Come on. Nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und weiterhin mit dem Medienjournalisten vom Tagesspiegel und ich glaube sogar Ressortleiter Medien Joachim Huber. Und dann in München weiter zugeschaltet Daniel Buß. Aber zunächst einmal die Band, die seit über 21 Jahren hier bei Radio 1 permanent on air ist, nämlich den Rolling Stones. Love is strong.
Love is strong and you're so sweet. You make me high, you make me weak.
Sie hören das Radio 1 Medienmagazin zum Thema eigentlich der letzten 10 Tage in den Medienblättern, Magazinen und auch in der Öffentlichkeit zum Thema Framing Manual. Aber ich schlage vor, wir hören an dieser Stelle eine weitere Stimme aus der ARD. Herr Huber, keinen Manager oder etwa klassischen PR-Vertreter, sondern quasi den obersten Journalisten der ARD, der es gewohnt ist, durch seine beruflichen Stationen, davor zum Beispiel als Korrespondent oder seine verschiedenen Tätigkeiten im ARD-Hauptstadtstudio professionell mit mehreren Perspektiven eines Vorgangs umzugehen. Es ist ARD-Chefredakteur Reinhard Becker. Ich konnte ihn gestern Freitagmittag per Telefon erreichen und ihn zunächst fragen, ob ihn das Interesse an der Öffentlichkeit, an dem Gutachten überrascht habe.
Nein, ehrlich gesagt hat mich das Interesse nicht überrascht. Und es ist ja vor allen Dingen, bevor die Öffentlichkeit sich dafür interessiert, hat es natürlich vor allen Dingen viele Kollegen, viele Medienjournalisten bei den Zeitschriften, Zeitungen, Verlagen interessiert. Es ist ja ein bisschen in der Mode, ein bisschen ARD-Bashing oder überhaupt öffentlich-rechtlichen Bashing zu betreiben. Das passte dann ganz gut da rein. Das hat mich nicht überrascht. Was mich überrascht hat, sind teilweise die Begriffe, mit denen da hantiert wurde. Also das als Skandal oder als skandalös zu bezeichnen oder gar als Umerziehungspapier oder als Geheimpapier, all diese Dinge, das ist es alles nicht. Und da muss man einfach mal auf den Boden der Sachlichkeit zurückkommen und einfach sagen, das ist ein internes Papier. Dazu kann man unterschiedliche Haltungen haben. Dieses Papier war Gegenstand von Workshops. Es wurde deshalb nicht veröffentlicht, weil es intern war. Aber die Diskussion, die es nach sich gezogen hat, zeigt natürlich, wir hätten es besser bei Zeiten auch veröffentlichen sollen.
Sie haben sogar per Twitter die Veröffentlichung des internen Framing-Handbuchs durch netzpolitik.org als geleaktes Papier begrüßt. Warum?
Ja, natürlich, weil wenn so etwas im Gespräch ist und zwar mit dieser negativen Attitüde, die ich vorhin erwähnt habe, also Geheimpapier, Umerziehungspapier und, dann gibt es ja nur noch eine Möglichkeit, raus damit an die Öffentlichkeit. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich selber zu überzeugen, was ist da drin, was steht da drin, haben die, die das negativ bewerten, wirklich recht, dann hat man nur noch die Möglichkeit, wirklich Transparenz zu schaffen im eigenen Interesse. Und deshalb habe ich das begrüßt und ich habe das allerdings ja auch, und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, mit dem Zusatz versehen, hätten wir besser selber machen sollen, hätten netzpolitik.org vielleicht in diesem Punkt einfach zuvorkommen können und sollen. Aber sei es drum, es ist nicht schlimm und es ist kein Beinbruch, dass es geleakt und veröffentlicht wurde.
Sie kennen ja selbst die Nachrichtenzyklen, die werden ja manchmal bezeichnet als Mediensäue, die durchs Dorf getrieben werden. Irgendwann werden sich die öffentlichen Wogen wieder glätten, alle Argumente sind dann auch ausgetauscht. Dennoch, was bleibt bei Ihnen hängen als das, was man aus dieser Erfahrung nun lernen kann? Kommuniziert die ARD zu wenig oder zu intransparent, nicht offensiv genug?
Ach, dazu will ich mich ehrlich gesagt gar nicht verhalten. Ich glaube, in Zukunft sollten wir mit solchen Dingen und solchen Beauftragungen grundsätzlich vorsichtiger sein. Ich habe ja auch schon gesagt, und deshalb wiederhole ich das an dieser Stelle, ich persönlich hätte dieses Papier und seinen gesamten Inhalt nicht gebraucht. Nach 35 Jahren im Journalismus braucht man, glaube ich, solche Handlungsanweisungen. Als solche wurden sie zumindest verstanden. Ich habe sie nie so verstanden, aber sie wurden so verstanden. Braucht man nicht. Und die Tatsache ist ja auch, dieses Papier ist ja eigentlich nie wirklich in den Redaktionen angekommen. Das Papier liegt irgendwo, das Ding hat 89 Seiten und ich wette, dass von den vielen tausend Mitarbeitern in den einzelnen Landesrundfunkanstalten das Ding kaum jemand gelesen hat. Aber wie gesagt, die Außenwirkung, die durch die Medien da ein bisschen auch geschürt wird, ist eine andere. Wir sollten einfach daraus lernen, dass wir in der nächsten Zeit und auch grundsätzlich uns überlegen, was machen wir, was machen wir intern und wie kommunizieren wir das. Das sollte man im Übrigen immer überlegen, sollte sich jedes Unternehmen überlegen und ein Medienverbund insbesondere.
Soweit der ARD-Chefredakteur Reinhard Becker. Hören wir mal, wie die ARD-Generalsekretärin Susanne Pfaab die Haltung des ARD-Chefredakteurs bewertet.
Also ich bin auch absolut der Meinung, dass wir nichts zu verbergen haben. Aber es muss auch uns möglich sein, wie jedem Unternehmen und jeder Institution mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intern zu diskutieren. Nicht alles, was intern diskutiert wird, ist gleich geeignet für die Öffentlichkeit. Und ehrlich gesagt, dieses Manual zeigt es besser als alles andere, weil jeder hat daraus seine Interpretation gemacht, seine Einschätzung und eben von lauter Leuten, die nicht in diesem Workshop dabei waren. Wir haben natürlich immer wieder darüber nachgedacht, was ist der beste Weg, und ich bin bis heute wirklich der Ansicht, das Manual noch selbst auf eine Website zu stellen, wäre noch missverständlicher gewesen, denn es hätte ja weiterhin dann jeder sich abrufen können ohne die Einordnung. Selbst wenn wir vorne eine Seite dazugestellt hätten, so muss man das lesen. Aber tatsächlich wird es in einem eintägigen Workshop besprochen. Also auch mal eine schnelle Einordnung bringt da wahrscheinlich nicht so viel. Und ja, ich hoffe einfach, dass auch respektiert wird, dass auch eine Institution wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch einen geschützten Raum haben muss, um sich erstmal auch eine Meinung bilden zu können.
Joachim Huber vom Tagesspiegel, ist das, was Sie am 11. Februar losgetreten haben, für Sie jetzt zum Beispiel in diesem Dialog zwischen zwei ARD-Vertretern das, was Sie wollten, die Diskussion auch innerhalb der ARD?
Naja, sicher ist das ein sehr schöner Effekt, aber ich meine Absicht war auch zu zeigen, was die ARD im Innersten eben umtreibt, nämlich eine bestimmte Unsicherheit, was man selber darstellt. Im Endeffekt wird es aber so sein, aus diesem Strategiepapier, darf ich das so sagen, wird schon in zwei Wochen ein Schmierpapier geworden sein. Das wird keine weitere Wucht und Entwicklung haben. Es wäre auch falsch. Die ARD hat ganz andere Aufgaben zu wuppen, wie auch das ZDF und das Deutschlandradio. Was ist die künftige Aufgabe? Was ist die künftige Struktur? Wie steht es um die künftige Finanzierung? Das sind gewaltige Fragen, auf die das Framing Manual ja überhaupt keine Antworten liefern kann.
Hören wir mal, was Susanne Farb, die ARD-Generalsekretärin, sagt, was sie rückblickend zu den Learnings der letzten Tage für sich verbucht.
Also wir werden ganz sicher noch intern das nochmal alles genauer anschauen. Das war jetzt eine ziemlich stressige Zeit, die letzten 10 Tage. Aber ich würde schon mir auch sehr gerne auf der Metaebene anschauen, wie wiederum darüber berichtet worden ist und was alles daraus gemacht worden ist. Wie schnell auch uns Vorwürfe, Unterstellungen von Manipulation über Umerziehungsfibel, das sind ja unglaubliche Begriffe, wieder verwendet worden, wie schnell die in die Berichterstattung gekommen sind, obwohl ich wirklich von Anfang an klar gemacht habe, das ist eine Workshop-Unterlage, es ist keine Sprachanweisung, es ist keine Kommunikationsstrategie. Und wenn man dann sieht, dass das eigentlich bewusst ignoriert wird, auch von Pressevertretern, mit denen man weiß, dass man ihnen das erklärt hat und besprochen hat, dann ist es schon auch ganz interessant, nicht nur die eigene Kommunikation, wie sie verlief, anzugucken, sondern auch zu schauen, was haben wiederum Dritte daraus gemacht und was steckt vielleicht dahinter.
Inwieweit lässt sich die ARD gegenwärtig gerade von Wehlings Empfehlungen leiten, keine Frames zu aktivieren, indem man Vorwürfe aufgreift, um sie dann zu negieren? Sprich, welche Rolle spielt diese Lehre in der aktuellen Kommunikation? Also auch bewusst zu bestimmten Prozessen nicht in die Offensive zu gehen, um nicht falsche Frames aufzugreifen und sie damit zu verbreiten.
Also negative Begriffe nicht zu wiederholen, ist das einmal eins jeder Pressetätigkeit. Kommt auch in jeder Journalistenausbildung vor. Da ist kein großes Geheimnis dahinter. Aber tatsächlich Erkenntnisse der Sprachwissenschaft, die uns nützlich erscheinen, nicht zu verwenden, wäre auch ziemlich ignorant.
Ja, soweit also die ARD-Generalsekretärin Dr. Susanne Farb. Daniel Buß in München beim Bayerischen Rundfunk im Studio. München ist nicht nur der Sitz des ARD-Chefredakteurs, sondern gegenwärtig auch des ARD-Vorsitzes. Was hat man dir erzählt, was man dort als Erfahrung verbucht?
Naja, also um diese Außenreporterrolle hier in München mal aufzulösen, ich bin ja eigentlich in privater Sache hier unterwegs, dachte mir aber, bei dieser Gelegenheit könnte ich jemanden vom Vorsitz treffen, hier im Studio idealerweise, das nun ziemlich leer ist, abgesehen von mir oder auch gestern schon bei einem Treffen. Und die Sache verhält sich leider so, dass Ulrich Wilhelm, der Intendant des BR und gegenwärtige Vorsitzende der ARD, auf seine Vorgängerin Carola Wille beim Mitteldeutschen Rundfunk verweist, die das Projekt Wehling nun mal auch initiiert habe.
Aber mit der gesamten ARD doch abgestimmt wurde, aber dann gibt es ja noch...
Muss man immer ausgehen, klar.
Aber dann gibt es ja noch die beiden Sprecher, die ja nicht Schweiger heißen.
Ja, auch die lehnen ab. Einen habe ich gestern sogar im Flugzeug hier nach München getroffen. Die Gelegenheit wäre also irgendwie auch günstig gewesen. Aber auch da kam nichts. Man sagte mir, Susanne Pfarb würde das schon gut machen, die ja irgendwie auch am Vorsitz dranhänge. Und sie hat sich ja letztlich gerade auch zu Learnings und Kommunikation tatsächlich verhalten. Wen ich aber zu einem kleinen Statement stattdessen überreden konnte, war ein Vertreter der, wenn man es so sehen will, anderen Seite des Rundfunks. Der Privatrundfunk, der in dem Papier überspitzt ja auch, ne, als medienkapitalistische Heuschrecken ist ein Vorschlag oder profitorientierte Medien, statt nur Privatsender zu sagen. Dieser Vertreter ist Klaus Grevenich, der einst Geschäftsführer des Privatsenderverbandes war und nun die Medienpolitik der RTL-Gruppe leitet. Und ihn fragte ich, wie er und seine Kollegen bei den Privaten über das Framing Manual denken.
Wir denken, dass es nicht zielführend ist, eine Diskussion mit der anderen Seite des dualen Systems auf dem Wege zu führen. Wir haben kein Verständnis dafür, dass man Rundfunkbeitragsgelder dafür in die Hand nimmt, um Ergebnisse zu erzielen, die die andere Seite des dualen Rundfunksystems diffamieren. Und wir würden sehr viel stärker dafür plädieren, dass die ARD Vorschläge macht in einer laufenden Debatte zum Thema Struktur und Auftrag, wie man selbst zu einem gedeihlichen Zusammenleben zwischen beiden Teilen im dualen System kommen könnte. Und das vor allen Dingen dann auch in einem sehr viel konstruktiveren Ton, als er da gegenüber der Privatwirtschaft angeschlagen wird.
Nach dem Papier würde ja die ARD, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das würden die Gemeinwohlmedien sein, die privaten ja nicht nach dem Papier. Ist das treffend?
Das ist selbstverständlich nicht treffend und auch wiederum, um den Begriff zu benutzen, ein Framing einer Seite des dualen Systems, der aus unserer Sicht, gerade auch aus Sicht der Mediengruppe RTL, gar nicht zutreffen kann, weil selbstverständlich gemeinwohlorientierte Diskussionen, demokratiefördernde Diskussionen auch im privaten Rundfunk stattfinden, vor allen Dingen da, wo viel Information und wo viel Nachrichten sind.
Das, was wir jetzt von der ARD wissen, was da so kommunikativ an Beratungen passiert, solche Papiere, die entwickelt werden, wie kann man sich sprachlich positionieren, nenne ich das mal. Inwiefern gibt es das bei den Privatsendern? Ist sowas Standard?
Ist so mir in der Form nicht bekannt. Allerdings finde ich es grundsätzlich legitim, sich Gedanken über das Bild, das man nach außen erzielt, zu machen. Die Frage ist, wie man das tut. Und da würde ich davon ausgehen, dass wir da einen anderen Ansatz wählen.
Welchen? Wie macht man sowas?
Naja, einer, der konstruktiver ist und sich nicht negativ zu den Wettbewerbern abgrenzt. Und wir hatten auch das Gefühl, dass wir im konstruktiven Dialog auch schon ein Stück weiter waren, als das jetzt den Eindruck erweckt.
Ist das jetzt ein Rückschritt?
Das werden wir vor allen Dingen auch darin sehen, wie die ARD zukünftig mit der jetzigen Debatte umgeht.
Soweit die Stimme von RTL bzw. des Verbands der Privatfunker, jetzt VNet genannt. Hören wir noch mal als Erwiderung quasi die ARD-Generalsekretärin Susanne Pfarb.
Also das sind Vorschläge und die sind eben genau für eine Diskussion auch an der einen oder anderen Stelle zugespitzt. Ja, und an den Begriffen kann man sich reiben, sollen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch reiben und genau, was ich schon sagte, anhand der Begriffen auch hinterfragen. Ist das so? Aber tatsächlich sind ja öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Rundfunk wirklich zwei völlig unterschiedliche Modelle. Wir sind gemeinwohlorientiert. Das ist unser Auftrag, was sonst? Und die kommerziellen sind eben tatsächlich mit einem kommerziellen Geschäftsmodell am Start. Das ist genauso legitim, aber eine völlig andere Einordnung. Und diese Einordnung eben auch in den Begriffen offen zu legen, ist meines Erachtens legitim. Und ich weiß, es gibt etwas, was auch immer wieder gerne genannt wird, die medienkapitalistische Heuschrecke. Zum einen finde ich es lustig, wer sich das alles selber angezogen hat und sich darüber echauffiert hat. Und ich kann mich nicht erinnern, es je verwendet zu haben. Bin auch ziemlich sicher kein ARD-Vertreter. Und um das sicherzustellen, habe ich mal gegoogelt, ob das überhaupt schon je Verwendung gefunden hat. Und dann habe ich es in der FAZ entdeckt. Nämlich die FAZ hat die Investoren von ProSiebenSat.1 so betitelt. Also es ist noch nicht einmal eine Erfindung von Elisabeth Wehling.
Joachim Huber vom Tagesspiegel, nicht von der FAZ. Hat der Tagesspiegel schon mal die Medienheuschrecke hier, also die medienkapitalistische Heuschrecke verwandt?
Ich glaube, das ist mir noch gar nicht eingefallen. Also
auch nicht im vielleicht Zusammenhang mit der Berliner Zeitung, denn da waren ja tatsächlich mal Hedgefonds im Hintergrund. Mhm. Und da hat die Gewerkschaft den Begriff Heuschrecke benutzt. Mhm. Und nun ist ja immer die Frage, bildet man etwas ab, wenn etwas in diesem Kontext zu hören ist und setzt das in Anführungszeichen oder?
Also ich glaube, wenn dieser Begriff gefallen ist seitens der Gewerkschaft, hätten wir den Begriff vielleicht zitiert. Ein Investor, und die Berliner Zeitung ist es ja nicht wirklich gut bekommen, mit diesem Investor arbeiten zu müssen, der ist erst ein Investor. Und wie er sich dann verhält, das kann man danach bewerten. Dann kann er eine Heuschrecke werden, dann kann er aber auch ein Gutmensch sein, dann kann er auch öffentlich-rechtlich denken, dann kann er kapitalistisch denken und, und.
Sie wissen ja, so eine Geschichte einmal in den Fluss geworfen, verselbstständigt sich schnell und wird auch von anderen weitergedreht. Wie haben Sie denn das empfunden, zum Stichwort erstens Glaubwürdigkeit der Gutachterin, dass sie jetzt in den Kontext einer Hochstaplerin geschrieben wurde? Und wie gehen Sie um mit der Tatsache, dass die Summe, die genannt wird, nämlich 120.000 Euro, immer als das wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis dann abgewogen wird zum Gutachten und nicht zu dem Gesamtpaket?
Wer Elisabeth Wehling in Berkeley und damit ihre Dissertation gelesen hat, wird nicht zu dem Schluss kommen können, dass sie hier eine Hochstaplerin ist. Sie ist zugleich natürlich eine sehr geschickte Selbstpromoterin, aber was sie leistet, das hat nun mal Hand und Fuß. Die Linguistik hat sie nicht erfunden, sondern sie profitiert davon. Und sie kann natürlich auch helfen, uns allen klarzumachen, was Sprache anrichten kann, bewirken kann. Das ist, glaube ich, ihr großer Verdienst. Und das andere mit den 120.000, auch da muss man natürlich nochmal sagen, das tatsächliche Papier hat 10.000 Euro gekostet. Drumherum gab es natürlich Workshops, Briefings etc. Und da kam man dann insgesamt auf die Summe von 120.000. Aber ich darf nochmal sagen, dieses Papier hat keinen Bestand. Das kann immer jeder rausziehen, wann er will, aber die nächste Prüfung wird schon mal eine ganz andere sein. Bis Ende April müssen die öffentlich-rechtlichen Anstalten bei der Kommission zur Ermittlung und so weiter ihren künftigen Bedarf anmelden. Und die Summe, die dann rauskommt für einen neuen Rundfunkbeitrag, ich kann Ihnen sagen, da geht's dann richtig los.
Sind noch 5 der 9 Schulungen offen. Was meinen Sie, ist es ratsam, diese fortzusetzen aus Ihrer Perspektive wenigstens, dass man angesichts der Tatsache, dass die Diskussion ja jetzt öffentlich ist, kann man die ja nicht einfach tottreten, oder?
Also eine Schule, ich glaube, es wird Folgendes passieren können. Man hat das Papier und man hat die Diskussion um das Papier. Und beides kann natürlich in eine Schulung wirklich einfließen, zum Nutzen derer, die da teilnehmen. Aber ich glaube, danach wird es keine weitere Verwendung finden. Es war ja auch jetzt mal niedlich zu hören, wie Frau Pfab sich für dieses Papier einsetzt. Und Herr Becker hat sich ja schon sozusagen so distanziert, ich glaube, der hat es im Papierkorb geworfen.
Ja, niedlich, weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, Ihre Aufgabe, Funktion, sich da in die Bresche zu schlagen. Sicherlich gibt es Höhen und Tiefen der Aktivität und Belastung. Und Diesmal war es wirklich, und wir müssen auch nochmal hier vielen Dank sagen, dass sie auch uns dieses Interview gegeben hat. Joachim Huber bei uns zu Gast, Medienjournalist beim Tagesspiegel. Eigentlich, das möchte ich transparent machen, weil ich ihn schon vor rund einem Monat in die Sendung gebeten habe, um interne aus dem Tagesspiegel zu erfahren, zum digitalen Wandel. Nun haben Sie mit Ihrem 11. Februarartikel quasi die Zukunft verändert, auch dieser Sendung, ihre eigene Chance quasi geschmälert, über den Transformationsprozess in ihrem Haus zu berichten. Aber vielleicht so viel zum Schluss, weil wir haben noch 1-2 Minuten. Per Twitter gab es schon die Ankündigung für die Weiterentwicklung des Online-Angebots. Was ist da geplant? Was müssen wir uns jetzt eine neue Farbe beim Tagesspiegel vorstellen? Mehr Farbfotos oder alles ganz anders?
Also der Tagesspiegel steht ja nie still. Deswegen gibt es vieles an Projekten, was in der Endfertigung ist oder in der Entscheidungsphase. Aber es ist uns immer gut bekommen, wenn wir erst gegackert haben, als wir das Ei gelegt hatten, entschuldigen Sie. Wir sind also in der Brutphase, aber seien Sie sicher, in diesem Jahr wird der Tagesspiegel mit weiteren Überraschungen aufwarten. Ich hoffe sehr, dass uns die Leser, die User, die Käufer, die Sympathisanten dabei sehr intensiv begleiten werden. Es ist auch eine verlegerische und redaktionelle Selbstverständlichkeit, dass in diesen sich immer schneller wandelnden Medienzeiten der Tagesspiegel sich überlegt, wie kommen wir sozusagen näher an die möglichen und dann schon tatsächlichen Nutzer ran und die Leser und vor allen Dingen auch die Käufer, denn die bezahlen uns ja.
Gut, das wollen wir jetzt so stehen lassen und vielleicht haben wir ja Gelegenheit in den nächsten Wochen, dann, wenn der Tagesspiegel zur neuen Blüte aufschwingt, sich Sie nochmal hier im Studio begrüßen können vielleicht. Hat es Ihnen gefallen?
Auf jeden Fall, ich komme sehr gerne vorbei und ich muss sagen, ich bin doch beeindruckt, wie viele Stimmen Sie zusammengeholt haben, sodass eigentlich das Gesamtproblem in allen Facetten ausgebreitet worden ist. Hätte auch als Tagesspiegelartikel erscheinen können.
Das ist das schönste Lob. Dani Boos auch in München. Wir müssen immer wieder betonen, wir sind eine journalistische Sendung und nicht angegliedert an irgendeine Kommunikationsabteeung der ARD. Das vergisst man vielleicht.
Ne? Arbeiten wir ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau. Deswegen gibt es natürlich eine Grundbefangenheit. Ich sage immer, Medienjournalismus ist schizophren. Wir stehen bei dieser Diskussion immer auf einer der beiden Seiten. Ne? In dem Fall Joachim Huber auf Seiten der Verlage, wir auf Seiten der öffentlich-rechtlichen Sender. Das kann man immer transparent machen und dann funktioniert es vielleicht auch, wenn man sich auch beide Seiten anhört.
Gut, dann bedanke ich mich.
Der Podcast. Hören im Netz.
Im Podcast-Bonus-Track hören Sie zunächst die Outtakes aus dem Gespräch mit der ARD-Generalsekretärin Susanne Pfab, die aus Zeitgründen in der Radiosendung nicht Verwendung fanden.
Wie viele Workshops haben Sie in den letzten 2 Jahren rund damit unterstützt und wer waren die Teilnehmer?
Also die Workshops waren wirklich querbeet. Angebote an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten ARD, also auch hierarchieübergreifend. Übrigens sind das, wir haben ungefähr 20.000 festangestellte Mitarbeiter und an diesen Workshops, würde ich mal sagen, haben ungefähr 140 oder 150 teilgenommen. Also auch aus dem heraus kann man sehen, da geht es nicht um irgendwie eine groß angelegte Kommunikationsstrategie, sondern dieses Papier ist für uns eine Diskussions- und Arbeitsgrundlage, ein Denkanstoß, das aber eben auch die Einordnung in dem Workshop braucht. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass jetzt ja auch noch die Expertise von Dr. Wehling angezweifelt wird. Es ist auch schon ganz interessant zu sehen, in welche Sphären sich das Ganze jetzt auch verlagert. Das werden auch viel persönliche Angriffe. Und dass teilweise das Manual genommen wird und eben gesagt hat, da steckt doch gar keine wissenschaftliche Expertise dahinter. Es ist ja auch kein wissenschaftliches Gutachten. Also es hat auch keine Quellenangaben oder ähnliches, was ein Gutachten hier auszeichnet, sondern es ist eine Aufbereitung für diese Workshops. Und Elisabeth Wehling ordnet das im Workshop ein und liefert die ganze wissenschaftliche Herleitung im Workshop. Deswegen ist diese Arbeitsunterlage so gänzlich ungeeignet, sie einfach so in die Öffentlichkeit oder auch nur intern in der ARD weiterzugeben, sondern es ist und bleibt eine Arbeitsunterlage für einen Workshop.
Können Sie etwas zu den Kosten sagen? Es gibt die Zahl 120.000, die erscheint mir aufgrund der Aufsplittung in verschiedene Dienstleistungen etwas irreführend zu sein.
Irreführend ist, wie es jetzt unter anderem von der Bild-Zeitung kolportiert wird, nämlich zu sagen, das Manual hat 120.000 gekostet. Wir haben das genauer aufgeschlüsselt und haben das auch so selbst ja über die dpa bekannt gegeben und hatten von Anfang an die Befürchtung, das wird dann einfach alles zusammengezogen. Tatsächlich ist der ganze Prozess, von dem das Manual ja nur ein Teil ist, der ganze Prozess der Zusammenarbeit mit Elisabeth Wehling ging über mehrere Monate. Sie hat erstmal eine Analyse auch für uns gemacht. Wie reden denn Dritte über uns? Was bedeutet das? Wir haben uns mit vielen Begrifflichkeiten rund um den Rundfunk auseinandergesetzt und am Ende ist das eben als Diskussionsgrundlage entstanden. Dieser ganze Prozess, der über mehrere Monate ging, hat 90.000 Euro gekostet und die Folgeworkshops, die wir jetzt als Generalsekretariat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten, kosten pro Workshop etwas mehr als 2.000 Euro und daher kommen dann die anderen 30.000 Euro.
Der Mitteldeutsche Rundfunk hat auf Anfrage gesagt, das eigentliche Manual hat eine Größenordnung von rund 10.000 Euro.
Das kann ich inzwischen so bestätigen. Ich selber kannte ja auch den Vertrag gar nicht, weil es unter dem Mitteldeutschen Rundfunk beauftragt worden ist. Aber wir haben natürlich uns das jetzt alles nochmal genauer angeschaut. Und das eigentliche Abfassen des Manuals, also wirklich das Verschriftlichen, hat 10.000 Euro gekostet. Ja, das ist richtig.
Nun gibt es seit Donnerstagabend den Hinweis durch die Online-Seite Salonkolumnisten, dass Frau Dr. Wehling eine Nähe zur Berkeley-Universität von Kalifornien herstellt, die so nicht gegeben sei. Welche Informationen haben Sie als ARD-Generalsekretariat?
Also ich empfehle jeden einfach nochmal gut zu recherchieren. Die Universität und Institut darf man nicht durcheinander bringen, aber tatsächlich forscht und lehrt Dr. Wehling seit bald 10 Jahren an der Universität Berkeley. Daneben gibt es eben dieses eigene Beratungsinstitut, mit dem sie eben dann Beratungsleistungen wahrnimmt, aber nicht in der Forschung tätig ist. Aber sie ist eine ausgewiesene Expertin und zum Beispiel ihr Buch Politisches Framing, was sie 2016 herausgebracht hat, ist ja über Wochen auf dem Spiegel-Bestsellerlisten gestanden. Und auch da hilft es eben, selbst wenn man auch da mal googelt, der Tagesspiegel und die Welt haben sie mehrfach als die deutsche Sprachexpertin bezeichnet. Also insofern, ich glaube, ein bisschen mehr recherchieren vielleicht noch und dann legt sich auch diese Aufregung.
Werden Sie die Zusammenarbeit mit ihr fortsetzen unter diesem ungünstigen Stern?
Also den ungünstigen Stern sehe ich jetzt noch nicht einmal so. Das Ganze ist natürlich ein unglücklicher Verlauf. Aber vielleicht sehen wir am Ende sogar, dass etwas passiert ist, was wirklich wichtig ist, sich nämlich mit der ganzen Thematik Framing näher auseinanderzusetzen. Es wäre nur schade, wenn es jetzt gelingen würde, dass die Arbeit rund um das Framing und auch die Arbeit, die Elisabeth Wehling und einige andere Kognitionsforscher leisten, um aufzudecken, was gerade auch von der populistischen Seite versucht wird, wenn diese Arbeit diskreditiert würde. Damit würden wir uns alle einen Riesenfehler sozusagen leisten. Und deswegen werden wir sicher die Arbeit rund um was bedeutet Sprache, wie gehen wir verantwortungsvoll damit um, werden wir ganz sicher weiter fortsetzen.
Im zweiten Bonustrack springen wir ins Jahr 2016 zum 19. März. Radio 1 mit dem Medienmagazin und wir beschäftigen uns jetzt mit Sprache, mit der deutschen Sprache, welche Sinnzusammenhänge sie transportiert. Und ich bin hoch diszipliniert jetzt gerade, weil ich von zwei Profis zurzeit beobachtet werde. Zum einen ist das hier in Potsdam in der Medienstadt Sebastian Pertsch und dann begrüße ich ganz herzlich in Köln Udo Stiel. Udo, du bist Nachrichtenredakteur und Sprecher beim Westdeutschen Rundfunk und auch beim Deutschlandfunk. Ist das richtig? Moment. So, jetzt hören wir dich.
Jetzt bin ich da. Okay. Hallo.
Also erstmal korrekt, dass du jemand bist, der professionell mit Sprache sowieso zu tun hat. Mhm. Und Sebastian ist Journalist und bei den Privaten auch unterwegs als Nachrichtensprecher und Redakteur, auch mit sozusagen der deutschen Sprache bestens vertraut und auch mit den Fehlern. Deswegen habt ihr das Projekt Floskelwolke seinerzeit ins Leben gerufen. Vielleicht zuerst nochmal ganz kurz für alle, die nicht wissen, Sebastian, was Floskelwolke eigentlich ist. Denn es ist irgendwas im Netz, ne? Und dass der Begriff Wolke kommt ja auch so ein bisschen aus dem Bereich, dass man Begriffe grafisch zusammenfassen kann.
Das ist genau. Wir haben ungefähr 140 Begriffe momentan. Seit anderthalb Jahren haben wir eine Internetseite floskelwolke.de. Dort analysieren wir viele Floskeln und Phrasen, die in Nachrichtenmedien vorkommen und stellen sie in einer Wolke grafisch dar, je nachdem, wie häufig sie erscheinen.
Und wenn wir jetzt, um das Thema aufzugreifen, weiter die Alternative für Deutschland mal in eine Floskelwolke packen würden, was fällt euch beiden dabei auf?
Also wir haben in der Floskelwolke selber nicht alle Begriffe und alle, ich sag mal, braunen Kampfbegriffe, die die AfD hat in dieser Wolke. Es gibt aber ein paar wie Flüchtlingstsunami, Flüchtlingsstrom. Wir haben ein paar und die werten wir auch aus seit weit über einem Jahr, zumindest gerade diese rechten Begriffe. Und wir stellen schon fest, dass gerade, wenn es irgendwelche Montagsdemos gab, bestimmte Kundgebungen, Pressemitteilungen, wenn die AfD jetzt wie am vergangenen Sonntag Punkte machen konnte, dass gerade diese Begriffe erstaunlicherweise auch in den Medien wieder gespiegelt werden. Allerdings nicht immer nur als Zitat. Und das ist ein bisschen irritierend, weil man muss natürlich eine gewisse Distanz da auch wahren.
Aber Flüchtlingsstrom, ein Begriff, den ich auch sehr problematisch finde, ist ja aber eine Zusammensetzung aus Flüchtling und Strom und nicht erst in Benutzung, ich sage das mal jetzt so, seitdem es die Alternative für Deutschland gibt, sondern das gehört zum Alltagsvokabular mittlerweile
schon. Ja, das ist eigentlich schlimm, dass das so ist. Denn gerade diese Begriffe, es gibt ja noch ein paar andere, Flüchtlingssaison, Flüchtlingsansturm, Asylantenflut, das sind ja alles Sprachbilder, die eine Gefahr suggerieren, die Bedrohungsgefühle natürlich auch auslösen. Und das ist natürlich ganz schlimm, wenn das in unserer normalen Sprache sich wiederfindet.
Ich weiß, dass ihr jetzt gerade ein sehr erfolgreiches Buch auf dem Markt habt, mit auch einem Kapitel, wo ihr euch mit politischer Sprache beschäftigt. Ja. Udo, was ist denn da für dich auffällig? Also hat nicht jede Partei so bestimmte Standards?
Ja, natürlich. Es gibt durchaus auch gezielte Wordings. Also es gibt ein sehr schönes, bekanntes Beispiel, der Unterschied zwischen Mindestlohn und Lohnuntergrenze. Das war damals, der Mindestlohn war der SPD-Begriff und Lohnuntergrenze war der CDU-Begriff. Und dann stehen sie da im Studio und machen Nachrichten und dann müssen sie sich entscheiden, nehme ich jetzt den CDU- oder den SPD-Begriff, obwohl eigentlich das Gleiche gemeint ist. Wir haben uns dann letztlich dafür entschieden, Mindestlohn zu sagen, weil es leichter verständlich ist. Aber da wird natürlich auch gezielt auch nach Begriffen gesucht und die werden auch geformt. Und was die AfD eben besonders auszeichnet, in Anführungszeichen, ist, dass sie auch gerne Begriffe kapert. Beispielsweise aus dem gesetzten Begriff Willkommenskultur dann ganz gezielt das Willkommenschaos erzeugt und oder interpretiert und diesen Begriff dann auch setzt.
Ist das aus eurer Perspektive kritikwürdig oder stellt ihr es nur dar, damit andere sich dann sozusagen ja auch über die Ursachen ihres eigenen Wortgebrauchs klar werden? Also ich denke mal, wenn man ein CDU-Anhänger ist, dann
ist es doch auch, sagen wir mal, legitim, das CDU-Wording zu benutzen. Und wenn man eben AfD-Anhänger ist, dann kann man doch auch mit diesen Wörtern diese Politik dann vermitteln.
Also diese verbalen Provokationen, die sind ja natürlich völlig legitim in der Politik, die sind ja auch nicht neu. Das hat auch nicht die AfD erfunden. Das haben alle Parteien durchweg. Aber es ist natürlich schon sehr auffällig, dass gerade die AfD und auch was man immer wieder bei Pegida hört, dass da wirklich braune Kampfbegriffe vorkommen, teils auch welche, die im Nationalsozialismus vorkamen.
Also der berühmte Lügenpressebegriff.
Ja, genau. Und das ist natürlich schon sehr problematisch. Unser Buch ist schon ein wenig losgelöst von dem Projekt. Die Floskelwolke ist im Grunde genommen sachlich neutral. Wir werten nur aus, aber wir interpretieren nicht. Und im Buch ist das im Grunde genommen schon ein bisschen eingehender.
Es ist auch etwas, das man, ich sag mal, als geneigter Leser dann sehr gerne liest, um seine eigenen Sinne zu schärfen. Ihr habt dort auch dieses Beispiel von Joachim Herrmann drin.
So, und nur jetzt
Roberto
zu sagen,
Blanco war immer ein wunderbarer Neger, der den weißen Deutschen wunderbar gefallen hat. Und beim FC Bayern spielen auch eine ganze Menge mit schwarzer Haut mit. Und das sehen Sie? Die Fans von FC Bayern auch gut.
Also Neger, ein Begriff, den ich in den 60er Jahren selbst noch als Kind in Verbindung auch mit einer Schokoladenmarke oder auch, wir kennen alle diese schwarzen Schokoküsse, genau.
Genau.
Ein Begriff, der mittlerweile nicht mehr PC ist, sagt man, nicht mehr political correct und mit dem man sich auch ins gesellschaftliche Abseits setzen kann, wenn man tatsächlich auch beruflich unterwegs ist. Aber ist nun euer Buch und euer Internetprojekt so zu verstehen, dass das so eine Art Ratgeber ist vor Fallen, Udo?
Es ist eigentlich bei dem Buch noch etwas weitergehender, weil wir wollten das Spektrum erweitern und nicht nur eben Medienbegriffe oder Begriffe, die in Medien auftauchen, analysieren, sondern im Buch haben wir das Spektrum erweitert auf alltägliche Sprachpanschereien, dass man im Print, dass man versuchen kann, sich ein bisschen zu sensibilisieren dafür, was einem so jeden Tag an sprachlichen Verschiebungen begegnet, im Supermarkt, in der Bahn oder auf der Straße. Und da sind teilweise wirklich absurde Dinge, also das möchten wir gerne ein bisschen vermitteln, dass die Leute sich sensibilisieren können und sagen, Moment mal, das passiert mir ja nicht nur irgendwie, wenn ich Medien konsumiere, dass ich da sprachlich irgendwie einen eingeschenkt kriege, sondern das passiert mir an jeder Straßenecke.
Ja, zum Beispiel, wenn man suggeriert bekommt, wenn man dieses Produkt kauft, spart man so und so viel an Euro, was ja Quatsch ist, weil man spart ja nur das Geld oder man spart es nur ein, dann wenn man es nicht kauft.
Genau, dann hat man die volle Einsparung.
Genau.
Oder man geht hin und will sich bei der Bundesagentur für Arbeit beschweren, beispielsweise auf der Internetseite. Da können Sie lange nach dem Begriff Beschwerde suchen. Ihr Suchwort muss Kundenreaktionsmanagement heißen. Das sind so Sachen, wo wirklich Leute bewusst in die Irre geführt werden und darauf wollen wir so ein bisschen aufmerksam machen, auch in unterhaltsamer Form. Also es ist jetzt kein strenges Lehrbuch, es soll auch unterhaltsam sein, aber es soll eben so ein kleiner Reiseführer durch die Sprachwelt.
Das Buch heißt, Ihr Anliegen ist uns wichtig, so lügt man mit Sprache, sehr provokant, weil ja nicht alles ist immer eine falsche Tatsachenbehauptung, weil man...
Neben den all dem Humanitären, was für mich wichtig war, da hätte man einen Wahlkampf mehr machen können und mehr machen müssen.
Oh, da ist jetzt schon die nächste Leitung. Wir hatten bis 18.30 Uhr den Kollegen Udo Stiel vom Westdeutschen Rundfunk zugeschaltet und jetzt hat der Computer zack uns ein anderes Signal aufgegeben. Also vielen Dank, Udo, falls du uns noch hörst. Vielen Dank, Sebastian Pertsch. Und das war die rabiate Hinweisform zu sagen, wir müssen jetzt hier den Radio 1 Service machen.
Ladies and gentlemen, please welcome the inventor of electro swing, Paro Stella.
Schließen Sie nicht die Wand, sonst...